Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit Ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist Radioaktiv nicht verantwortlich.
Dopamin. Das Magazin rund um das Thema Parkinson. Die Sendung, in der es Informationen aus erster Hand gibt. Sendeverantwortlich ist Melanie Giebel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dopamin, das Parkinson-Magazin. Parkinson ist eine Erkrankung, die viele Bereiche des Lebens beeinflussen kann. Auch das Sprechen, die Stimme, das Atmen und das Schlucken. Veränderungen kommen oft schleichend und werden im Alltag zunächst gar nicht richtig eingeordnet. Dabei kann eine gezielte logopädische Therapie viel bewirken. Sie kann die Verständlichkeit verbessern, die Stimme stärken und Sicherheit beim Schlucken geben. Genau darüber möchte ich heute sprechen, über Möglichkeiten, aktiv zu werden und die eigene Lebensqualität zu erhalten. Ich freue mich sehr, heute eine erfahrene Expertin zu Gast zu haben. Frau Marianne Hengstenberg von der Logopraxis in Hameln-Afferte. Mit ihr spreche ich gleich darüber, welche typischen Veränderungen bei Parkinson auftreten können. Bleiben Sie dran! Hallo zurück bei Dopamin, das Parkinson-Magazin. Ich habe es eben schon angekündigt, mein Gast heute ist Marianne Hengstenberg. Sie selber ist Logopädin und ja, was es denn vielleicht noch zu berichten gibt, erzählt sie uns vielleicht selber. Hallo Frau Hengstenberg, schön, dass Sie bei mir in der Sendung sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich heute hier sein darf. Genau, ich bin Marianne Hengstenberg, bin jetzt 12 Jahre in Afferte als Logopädin selbstständig, habe mittlerweile ein buntes, großes Team um mich herum geschart und wir arbeiten viel mit Kindern, Erwachsenen und bis ins hohe Alter an Stimm-, Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen.
Ja, Stimm-, Sprach- und Schluckstörungen, meine große Parkinson-Angst tatsächlich. Die meisten Menschen denken ja bei Parkinson erstmal nur an das, was man so aus den Medien auch kennt. Schlechte Beweglichkeit, Zittern, vor allem so dieser Tremor ist ja so dieses Hauptmerkmal. Dass es das Ganze aber was mit Stimme und Schlucken zu tun hat, ist vielen ja gar nicht so bewusst. Wie schätzen Sie das so ein? Ist das ein großes Thema bei Parkinson? Stimme und Schlucken und Sprechen?
Also natürlich aus logopädischer Perspektive ist es ein riesengroßes Thema und es ist natürlich auch so, dass die Grobmotorik, also das, was man so sofort ersehen kann, natürlich viel mehr auffällt. Allerdings geht es immer von der Grobmotorik zur Feinmotorik zur Feinstmotorik und da kommen dann wir ins Spiel und auch die Feinstmotorik ist im Bereich Parkinson häufig beeinträchtigt und wirkt sich dann eben auf Stimme und aufs Schlucken aus und auf den gesamten Atmungsapparat.
Was fällt denn bei Parkinson-Patienten an der Stimme, wenn sie sprechen, so am meisten auf?
Also tatsächlich sprechen viele Parkinson-Patienten wesentlich leiser, verhauchter, mit weniger Tonalität, also Beweglichkeit in der Stimme, verhauchter, angestrengter.
Ja, ich kenne das tatsächlich auch von vielen Mitpatienten, die dann leiser sind und oft hat man so den Eindruck, sie sind ein bisschen heiser, aber es ist halt der Dauerzustand. Oft denkt man, es ist so vernuschelt, aber es ist tatsächlich die Motorik, die da nicht mehr so funktioniert. Kann man da als Patient selber denn überhaupt so ein bisschen durch Logopädie gegensteuern oder ist das etwas, womit wir uns abfinden müssen irgendwann?
Also grundsätzlich liegt die Heiserkeit eigentlich daran, dass die Atemmuskulatur sich verändert und eben auch häufig steif wird, dass die Atmung flacher wird und schneller und dass der Brustkorb halt sich eigentlich nur noch oben bewegt und gar nicht mehr die Zwerchfellflankenatmung möglich ist. Dazu kommt natürlich, dass zunehmend die Grobmotorik sich auch verändert und dass die Körperhaltung einknickt, sodass die Patienten häufig gar nicht mehr so das Volumen haben, den ganzen Brustkorb nutzen zu können. Und dadurch entsteht eben diese Heiserkeit und dieses leise Sprechen. Das heißt, ja, auf jeden Fall kann man was dagegen tun. Therapie hilft auf jeden Fall. Und das A und O ist eigentlich zu versuchen, die Körperhaltung wieder aufzurichten im Rahmen der Möglichkeiten und eben auch wirklich Übungen zu machen, um die Muskulatur der Atemwege wieder zu stärken.
Total spannend. Ich habe vor vielen, vielen Jahren ja auch schon mal Logopädie und Schlucktraining gemacht, weil es meine große Angst ist, nicht mehr verstanden zu werden, nicht mehr zu kommunizieren. Ich weiß auch, es geht vielen Patienten ähnlich, obwohl wir unterschiedliche Ängste haben. Manche haben auch viel mehr Angst, irgendwann nicht mehr gut laufen zu können und auf dem Rollstuhl angewiesen zu sein. Bei mir ist es tatsächlich die Kommunikation. Ja, viele Patientinnen hören dann ja auch häufig, sprich lauter, deutlicher, also vor allem immer sprich lauter. Wie bitte? Ich habe dich nicht verstanden. Das kriegen wir ständig zu hören. Was sagen Sie dazu?
Die Aussage finde ich sehr schwierig. Das ist ein bisschen so, als sagt man jemandem, hab mal bitte weniger Stress. Dadurch reduziert sich der Stress auch nicht. Die Schwierigkeit ist ja, dass die Atemmuskulatur sich verändert. Das heißt, die Atmung wird schneller und flacher. Und zusätzlich ist es eben auch so, dass die Stimmlippen sich verändern. Also der Stimmlippenschluss ist nicht mehr ganz so da. Dadurch entweicht wilde Luft. Und die Stimme wird eben verhauchter und leiser. Wenn ich jetzt noch denjenigen auffordere, lauter zu sprechen, produziere ich ja weiteren Stress für die Person. Und wenn ich Stress jemandem auslöse, dann verändert sich die Muskelspannung. Und die Muskelspannung wird auch nochmal stärker. Und das verändert zusätzlich den Stimmlippenschluss auch nochmal. Das heißt, die Stimmlippenritze wird noch größer und die Stimme wird tendenziell, wenn es schlecht läuft, noch verhauchter und noch leiser.
Ja, das wollen wir natürlich gar nicht, weil es das für uns natürlich noch schwieriger macht. Und wie so eine Therapiestunde aussehen kann, darüber komme ich mit Frau Hengstenberg gleich ins Gespräch. Bleiben Sie dran. Frau Hengstenberg, ich bin auf Ihre Praxis aufmerksam geworden, weil Sie so einen tollen Instagram-Auftritt haben und da auch über Parkinson geschrieben haben. Und was mich total beeindruckt hat, ist, dass Sie auch andere Therapieformen dort immer mal mit eingebunden haben, die Ergotherapie oder die Physiotherapie. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, Ihr Therapieansatz ein ganzheitlicherer ist, als nur am Tisch zu setzen und mit der Zunge Übungen zu machen. Wie sieht denn da so eine Therapiestunde für so einen Parkinson-Patienten bei Ihnen aus? An so einem kleinen Beispiel oder auch an einem größeren, wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich.
Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Wir geben uns immer sehr viel Mühe mit unserem Instagram-Auftritt. Genau, also eine typische Parkinson-Therapie in der Logopädie kann ich gar nicht so genau beschreiben. Es gibt natürlich Konzepte, die speziell auf Parkinson-Patienten ausgerichtet sind, wie zum Beispiel Lee Silverman Voicement-Therapie, die LSVT-Laut-Therapie. Allerdings muss man da immer schauen, was der Patient wirklich individuell braucht. Und wie Sie gerade schon angesprochen haben, für uns steht der Patient wirklich in der Mitte und wir schauen, welche weiteren Berufsgruppen können wir mit einbinden, sodass der Patient möglichst am Ende lange selbstständig bleiben kann und im Bereich Bewegung zum Beispiel gut unterwegs bleiben kann, im Bereich Stimme, im Bereich Sprache und im Bereich Schlucken. Also zum Beispiel könnte man eine logopädische Therapie aufbauen, indem man auf jeden Fall erstmal Übungen zur Haltungsaufrichtung macht, zur Atemvertiefung, zur Atemverlängerung, sodass wirklich der gesamte Atemraum auch genutzt werden kann wieder, um dann zu schauen, dass man vielleicht die Beweglichkeit der Mundmotorik und auch der Zungenmotorik wieder ein bisschen herstellt. Und dann, wenn wir das alles aufgebaut haben, geht es irgendwann in den Bereich Artikulation, wo man schaut, dass man wieder mehr Stimmmodulation reinbekommt, also wieder mehr Bewegung in die Stimme bringt, sodass die Patienten auch die Gefühle wieder mehr transportieren können, die sie mit ihren Aussagen eigentlich vermitteln wollen.
Eine total wichtige Sache, weil vielen ja auch so die Mimik im Gesicht fehlt. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man dann durch die Stimme noch mal mehr transportieren kann. Wenn die dann natürlich auch noch weg ist, wird es für uns Patienten irgendwann total schwierig. Und uns geht es ja oft auch so, dass wir falsch eingeschätzt werden von unseren Emotionen. Das ist bei mir toi 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 nicht der Fall, weil meine Gesichtsmimik nicht so betroffen ist. aber ich kenne es tatsächlich von vielen anderen. Aber das heißt, mit einem gewissen Training kann man sich auch wieder verbessern und sich besser artikulieren. Das heißt aber wahrscheinlich auch, das reicht nicht, wenn der Patient einmal in der Woche zu Ihnen kommt, sondern da fliegt auch viel in Eigenverantwortung. Das ist richtig, oder?
Ja, absolut. Also man muss eben schauen, wo steht der Patient, wie weit ist die Krankheit überhaupt fortgeschritten? Geht es eigentlich eher um Verbesserung wieder? Geht es um Erhalt des Ist-Zustandes und um möglichst lange Selbstständigkeit, die eben zu erhalten? Oder geht es auch um irgendwelche Kompensationstechniken, ne? Wie man im Alltag zum Beispiel, obwohl man wirklich sich nicht mehr so gut aufrichten kann, trotzdem noch möglichst viel Stimme haben kann und möglichst lange Sprechphasen durchhalten kann. Und es steht und fällt auf jeden Fall natürlich mit dem Engagement des jeweils Betroffenen. Wir verstehen uns selber eher so als kleine stille Helfer, die Inputs geben, die eben aufzeigen können, was funktioniert und was nicht funktioniert, was man im Alltag irgendwie anwenden, transferieren kann, welche kleinen Übungen irgendwie wichtig sind, auch regelmäßig zu machen, und stehen natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Aber wenn man dann auch die Zeit sich anschaut, also meistens sind es 30-minütige Therapien, die Parkinson-Patienten aufgeschrieben bekommen vom Arzt. In Ausnahmefällen aber auch 45-minütige Therapien, aber auch 45 Minuten in der Woche sind natürlich im Vergleich zu der Zeit, die man sonst so in der Woche zur Verfügung hat, um theoretisch üben zu können, relativ wenig. Und es steht und fällt natürlich auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Also man spricht immer von 30.000 Synapsenwiederholungen, bis ein neuer Prozess erlernt wird. Das ist in dem Fall nicht anders. Das bedeutet nicht, dass man sich wirklich 30.000 Mal hinsetzen muss und das aktiv wiederholen muss, aber dass eben das Synapsengedächtnis die Möglichkeit hat, sich mit dem Prozess nochmal auseinanderzusetzen. Und das bedarf einfach mehr Zeit als einmal in der Woche eine Stunde Logopädie.
Ja, gut nachvollziehbar. Ich frage mich manchmal, wie wir Patienten das immer so alles auf die Reihe kriegen sollen, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie. Und wir haben im Vorfeld ja schon einmal kurz gesprochen, dass die Therapie oft erst ansetzt, wenn schon viele Einschränkungen da sind. Also präventiv etwas zu machen wäre natürlich deutlich besser, um möglichst lange einen guten Zustand zu erhalten. Das ist ja meistens leider nicht gegeben. Von daher finde ich das eigentlich wichtig, dass man immer mal wieder zum Therapeuten kann. Also mir geht es so, Logopädie habe ich einmal gehabt in 14 Jahren Parkinson. Physiotherapie kriege ich immer aufgeschrieben. Aber auch da mache ich mal eine Therapiepause, weil ich es wichtig finde. Aber da finde ich es auch wichtig, immer den Therapeuten so an der Seite zu haben, der einem nochmal auch einfach Tipps gibt und einfach auch immer mal drauf guckt, macht man das eigentlich richtig, was man irgendwann mal erlernt hat als Patient, weil auch da schleichen sich ja Dinge ein. Und gerade bei Atmen kann ich mir das total gut vorstellen. Das sehen Sie wahrscheinlich in Ihrer Praxis auch häufiger, egal bei welchem Krankheitsbild wahrscheinlich auch.
Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass Logopädie nur ein ganz, ganz kleiner Teil im Alltag eines Betroffenen ist. Und wir haben auch nicht den Aberglauben, dass das die oberste Priorität im Alltag haben kann. Und so soll es auch gar nicht sein, sondern es geht wirklich tatsächlich so, dass man im optimalsten Fall die verschiedenen Fachrichtungen, dass die gut miteinander kommunizieren, dass man sich da einfach auch gut austauscht, dass man einfach ein individuelles Konzept für den Betroffenen erstellt, gemeinsam erstellt, was im Alltag eben auch gut zu bewältigen ist.
Ist es bei Ihnen tatsächlich so, dass Sie auch mit anderen Therapeuten des Patienten so im Austausch mal sind? Ja. Inwieweit? Weil ich das so gar nicht kenne und mich ständig so das Gefühl habe, also zu früheren Zeiten, wo ich mehrmals die Woche bei Therapien war, ich mich bei jedem Therapeuten neu erklären musste und ich manchmal so gedacht habe, wie cool wäre das einfach, wenn die sich untereinander austauschen und gemeinsam sagen, okay, das steht jetzt gerade mal nicht so an, aber da müssen wir noch was mit dem Patienten entwickeln, dass er da wieder stabiler wird, wäre für mich so ein Wunschgedanke eigentlich.
Ja, also in unserer Praxis sind wir sehr hinterher und versuchen wirklich Kooperationen mit anderen Fachrichtungen einzugehen, also zum Beispiel Physiotherapien oder auch Ergotherapien. Natürlich ist es im Alltag nicht von jeder Praxis unbedingt gewünscht, aber es gibt auf jeden Fall Praxen, mit denen klappt das sehr gut und dann regeln wir das eben über Schweigepflichtsentbindungen und der optimalste Zustand ist, dass es dann runde Tische gibt, wo alle Fachrichtungen mit den Betroffenen und den Angehörigen zusammensitzen und wir uns austauschen. Aber ehrlicherweise passiert das häufiger übers Telefon, als dass es wirklich zum runden Tisch kommt.
Ja, aber toll. Also das ist für mich ja so, ich habe immer so verschiedene Projekte in meinem Kopf und ich finde es gerade hier in der ländlichen Region auch total wichtig, weil wir einfach nicht, ich sag jetzt mal, die Logopäden haben, die sich nur auf Parkinson spezialisieren, sondern also jeder Fachbereich an Therapien muss ja irgendwie alles abdecken. Und da finde ich es einfach total wertvoll, wenn die Therapeuten auch so in den Austausch gehen. Ich glaube, da kann jeder nur von gewinnen. Ja, total tolle Sache.
Und da das Schlucken bei Parkinson auch ein großes Problem ist, geht es nach der Musik damit weiter.
Ich würde jetzt gerne aber noch auf eins eingehen, was wir noch nicht hatten. Wir hatten jetzt so schön das Sprechen, aber wir Parkinson-Patienten haben ja auch ein großes Problem mit dem Schlucken. Das ist nämlich ein Problem, was ich selber auch gut kenne. Mit dem Sprechen funktioniert es bei mir ganz gut, aber das Schlucken, da hapert es tatsächlich immer dran, wenn ich mich nicht konzentriere. Also häufiges Verschlucken. Tabletten muss ich durch meine Pumpe jetzt nicht mehr nehmen, aber auch das Tablettenschlucken ging nur mit einer bestimmten Technik gut. Ja, wieso oder was funktioniert denn da bei uns Parkinson-Patienten nicht, dass uns das Schlucken so schwer fällt? Das Verschlucken ist auch nicht ganz so ungefährlich, weil dann ja auch Essen in die Luftröhre gelangen kann.
Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass sich die Muskulatur eben verändert und auch die Muskulatur im Schluckapparat verändert sich. So ist es so, dass die Schluckmotorik verlangsamt wird, dass der Bewegungsumfang von dem Kauapparat sich einfach verändert und weniger wird und dass es zu einem verzögerten Schluckreflex kommen kann, sodass sich das Schlucken einfach auch verändert, häufig wesentlich länger dauert und man seine Aufmerksamkeit viel mehr auf das Schlucken richten muss als zuvor.
Mhm, genau so erlebe ich das auch. Wenn ich viel abgelenkt bin, verschlucke ich mich, also Essen in größeren Runden fällt mir schwerer, das mache ich auch nicht mehr ganz so gerne. Mit meinem Partner zusammen oder alleine verschlucke ich mich selten, weil ich mich da einfach konzentriere und dann funktioniert es auch. Genau. Kann man denn solche Techniken, wie zum Beispiel das Tablettenschlucken, für sich erlernen oder gibt es Techniken, die einen da unterstützen?
Ja, also grundsätzlich kann man auf jeden Fall Kompensationstechniken auch lernen, auch in Bezug auf Tablettenschlucken. Das würde ich tatsächlich aber individuell einmal anschauen lassen durch den Logopäden. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall immer einmal Diagnostiktermine auszumachen, um zu schauen, wo stehe ich gerade und brauche ich überhaupt Therapie. Häufig ist es auch noch so, dass man gar keine Therapie akut braucht, aber erstmal darüber aufgeklärt werden muss, wie funktioniert Schlucken überhaupt, wie funktioniert Stimme überhaupt. Man hat das gar nie gelernt, überhaupt den physiologischen Prozess erstmal kennenzulernen. Man lernt im Kindesalter mit Gabel und Messer umzugehen, aber eben nicht, wie funktioniert das Schlucken an sich. Und dann zu schauen, wenn ich weiß, wie funktioniert das eigentlich, wie sind die einzelnen Phasen beim Schlucken, welche Phase fällt mir da gerade schwer, kann ich vielleicht durch eine bestimmte Kinnbewegung dazu beitragen, dass ich die Tabletten besser schlucken kann, oder kann ich, wenn ich vorher den Mund anfeuchte, danach die Tabletten wesentlich besser schlucken, aber das würde ich immer individuell einmal schauen wollen.
Ja, spannend, weil ich so feststelle, da fehlt mir tatsächlich auch echt noch ein bisschen Wissen. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich gerade ganz happy, über Logopädie mit Ihnen hier sprechen zu können, weil es doch so ein Thema ist, was immer erstmal so hinten ansteht bei Parkinson. Frau Hengstenberg, haben Sie vielleicht so aus Ihrer Praxis etwas, wo Sie denken, vielleicht so einen Menschen, wo Sie sagen, nach der Therapie bei uns, wir konnten ihn so unterstützen, dass Sie sagen, das hat Sie total mitgenommen und berührt, weil dieser Mensch durch, ja, Sie wieder vielleicht ein bisschen mehr in den Alltag gefunden hat, vielleicht wieder sich ein bisschen mehr traut, ins Leben zu gehen. Haben Sie da konkrete Beispiele vielleicht, was Sie da so manchmal vielleicht berührt oder mitnimmt?
Also auf jeden Fall. Grundsätzlich habe ich nicht einen bestimmten Patienten, der mich besonders beeindruckt hat, aber ich habe ganz viele kleine Beispiele des Alltages. Zum Beispiel liebe ich es, wenn Patienten zu mir kommen nach einem Wochenende, wo die privat unterwegs waren und zum Beispiel mal ein Patient berichtete, dass er mit seiner Kegelgruppe eine Fahrradtour gemacht hat und die dann eingekehrt sind und er gerne was erzählen wollte, er aber nicht mehr so zu Wort kam, einfach aufgrund der großen Gruppe, und dann aber auch gemerkt hat, dass er die Stimme nicht so abrufen konnte, wie er das gerne gehabt hätte, und er dann kurz ausgetreten ist und auf der Toilette ein paar Stimmübungen gemacht hat, um danach wieder zur Gruppe zurückzukommen und tatsächlich seine Geschichte erzählt hat. Das war zum Beispiel eine Situation, wo ich gedacht habe, ach, wie schön und vor allen Dingen wie toll, dass er das erlernte, was wir in dieser Laborsituation wirklich in einer Zweierkonstellation lernen, in seinen Alltag integrieren konnte und abrufen konnte. Und er sich vor allen Dingen auch zu helfen wusste. Also ich glaube, für uns Therapeuten ist das größte Glück, wenn die Leute das in ihren Alltag einbinden können und darauf zurückgreifen können, was wir theoretisch mit denen erarbeitet haben.
Finde ich klasse, weil vieles kann man, gerade weil es so die Stimme ja auch betrifft, an sich selber sofort feststellen, wenn man bestimmte Techniken anwendet, dass es einem gut tut. Also ich habe zum Beispiel gelernt, Füße fest auf dem Boden, das gibt mir und meinem Körper Stabilität und schon spreche ich viel deutlicher, mit viel mehr Bewusstsein und Selbstbewusstsein, was ich in manchen Situationen dann nicht so habe. Und wenn ich mich daran erinnere, was mir dann eigentlich dabei hilft, funktioniert das total gut. Frau Hengstenberg, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alles schon angerissen haben, was so wichtig ist. Haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne loswerden möchten, was Ihnen vielleicht einfällt? Oder sagen Sie so im Groben?
Ich glaube, ich möchte einfach den Leuten mit auf den Weg geben, dass es gut ist, sich wirklich ein gutes Netzwerk aufzubauen und sich nicht von der Krankheit beherrschen zu lassen, sondern tendenziell eher zu versuchen, die Krankheit zu beherrschen. Also zu schauen, wer tut mir gut in meinem Alltag, wer kann mir helfen, gibt es Angehörige, die irgendwie mich da gut unterstützen können, gibt es Therapeuten, die mir an der einen oder anderen oder bei der einen oder anderen Frage zur Seite stehen können. Gibt es andere Betroffene, mit denen ich mich austauschen kann? Und vor allen Dingen, bitte feiert eure Erfolge, die ihr habt, und lasst euch nicht nur runterziehen von den schlechten Tagen, sondern seht wirklich die guten Tage und teilt es mit anderen, weil das gibt einfach auch Kraft und Hoffnung. Und wir versuchen in der Praxis auch immer wieder Betroffene miteinander zu vernetzen, die dann vor Ort wirklich zusammen sind und dann schauen können, was können wir gemeinsam auch erreichen und wo können wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, dass das einfach ein wichtiger Punkt ist und eine wichtige Herangehensweise, um mit dieser Krankheit umgehen zu können.
Schönes Schlusswort, da kann ich mich nur anschließen. Die guten Tage feiern, und das Leben bietet so viel und Parkinson ist nur ein ganz kleiner Teil von uns. Und alles andere lohnt sich einfach, dabei zu sein und alles zu genießen. Ja, vielen, vielen Dank für die Bereitschaft, hier Frage und Antwort zu stehen. Ich glaube, viele Parkinson-PatientInnen aus unserem Landkreis sind jetzt vielleicht noch mal ein bisschen motivierter, bestimmte Dinge einfach auch mal anzugehen. Vielen Dank, Frau Hengstenberg.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie fanden jetzt
die Sendung toll und wollen nochmal schauen, was die Praxis für Logopädie Hengstenberg aus Hameln-Afferde bietet, dann kann ich Ihnen sehr den Instagram-Account ans Herz legen, @logoafferde. Dort wird es auch zum 11.04., dem Weltparkinson-Tag, diese ganze Woche um das Thema Parkinson gehen. Also schauen Sie doch mal vorbei bei @logoafferde. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen guten Abend und hoffe, Sie hören wieder rein bei Dopamin, das Parkinson-Magazin, am ersten Dienstag im Mai um 18 Uhr.